Wir haben eine Plasma-Brennschneideanlage und da schneidest du quasi oder kannst du aus so großen, sag ich mal, Blechtafeln Sachen rausbrennen. Das hat mir, glaube ich, am Metall so gefallen, dass du halt einfach, auch wenn du was falsch machst, du hast halt immer noch die Chance oder die Möglichkeit, du kannst fast alles wieder reparieren.
Ja, nach der Schule war ich erstmal ein bisschen planlos so, weil ja so viele Möglichkeiten war dann so, was mache ich jetzt mäßig? Ja, habe ich mich dann ein bisschen umgeschaut und ich muss sagen, war so begeistert irgendwie von dem Baustoff Holz, den zu bearbeiten. Irgendwie fand ich das so lebendig.
Genau, die BIC ist jetzt sozusagen erstmal die Abkürzung für Bauwerks-, Instandsetzung- und Gussasphalt. Wie der Name schon sagt, Instandsetzung von Brücken auch, Tiefgaragen oder ab 1000 Bar ist es möglich, sogar Beton zu zerschneiden mit Wasser.
Wofür Leonard Weiß SCC jetzt vor allem oder uns Steinmetze braucht, gerade um die Historie am Leben zu halten. Wir arbeiten eigentlich so, dass man nicht sieht, dass wir dran gearbeitet haben. Offen sein, so fürs Handwerk.
Probieren geht vor Studieren, jawohl. Sehr, sehr unerwartet war die Montage. Quasi, dass man schon einige Zeit auf der Aufwärtstätigkeit ist. Das war so unerwartet für mich. Allerdings, was dann auch unerwartet war, zugleich dann die Bezahlung. Quasi LW ist dann wirklich, was das angeht, Königsklasse.
Willkommen zu Gelbtöne. Schön, dass du hier bist. Ich bin Patrick Schüler und das ist unsere Leonard-Weiß-Plattform für Warum-Erzähler und Einblickgeber. Zuhören, eintauchen, dabei sein und die Freude am Bauen erleben.
Willkommen zu dieser Gelbtöne-Episode. Heute geht es um die Ausbildung von vier Berufen, die alle etwas gemeinsam haben. Der Metallbauer für Konstruktionstechnik sorgt für Überdachung und Absturzsicherung im täglichen Leben. Hallo Mike Gräfenstein.
Servus.
Schön, dass du da bist. Ihm gegenüber sitzt unser angehender Zimmerer, der per Schalungen erst viele Bauwerke überhaupt möglich macht. Hallo Linus Oerlein.
Hi.
Hi. Neben ihm sitzt unser angehender Steinmetz, der wortwörtlich Geschichte und Architektur erhält. Hallo René Schmidt.
Servus.
Und die Runde komplett macht unser Beton- und Stahlbetonbauer in der Bauwerksinstandsetzung und Gussasphalt und sorgt für die Brücken, die uns hoffentlich noch lange tragen werden. Hallo Erkam Lekovic.
Servus, hallo.
Schön, dass ihr alle da seid. Ihr seid quasi die Avengers der Baustoffe, Stahl, Holz, Stein und Beton. Los geht's.
Ja, na das war wohl nichts, Patrick. Der Schnitt muss hier mal einmalig in die Moderation noch reingrätschen. Denn damit hier keine Verwirrung aufkommt, braucht's noch einen Hinweis aus dem Schnitt. Der Gast mit der längsten Anfahrt und Montagetätigkeit hat natürlich das größte Staurisiko. Und das hat in dem Fall voll zugeschlagen. Unser Stahlbetonbauer Erkam stößt deshalb während der Aufnahme ab Minute 26 dazu. Und dann aber genau im passenden Moment. Warum? Findet's heraus. Und deshalb nicht wundern, wenn ihr jetzt nach dem Intro bis Minute 26 ihn noch nicht hört. Er kommt. Jetzt geht's aber los mit Mike, Linus und René, die sich zu dritt ganz entspannt zum Start über ihre Berufsschulen austauschen. Los geht's!
Ich habe gedacht, okay, Blockunterricht, bei mir ist es ja so, dass ich nach Freiburg muss.
Nach Freiburg?
Ja.
Boah, da habe ich ja richtig einen Luxus. Zur Arbeit fahre ich mit Autobahn so 10, 15 Minuten von Ilshofen hierher und Berufsschule nach Hall. Gut, je nachdem. Ich fahre meistens so um 10 vor 7 los, dass ich noch pünktlich komme.
Ich stehe um 4 auf.
Ach du Scheiße, um 4?
Ja, ja. Was? Wo ich herkomme, ist ja hinter Stuttgart. Da Böblingen, da die Richtung.
Übrigens, genau das ist Podcast, was ihr jetzt schon macht. Ach, also, ihr braucht mich eigentlich gar nicht. Das ist geil. Weil wir können direkt bei dem Thema bleiben, was ihr gesagt habt. Euer Berufsschulnetzwerk. Wo bist du?
Freiburg.
Freiburg?
Blockunterricht dann immer.
Okay. Bei dir, Linus?
Schwäbisch Hall.
Schwäbisch Hall?
Ja, bei mir auch Schwäbisch Hall.
Okay, aber hast du nicht gesagt, du bist an zwei Orten?
Ja, einmal habe ich überbetriebliche. Mhm. Die ist dann in Wunsiedel, das ist eine halbe Stunde von der tschechischen Grenze weg. Und
okay.
Wo ich aber wohne, ist da hinter Böblingen.
Ich glaube, die Ecke, also Freiburg ist ja französische Grenze.
Ja, Berufsschule.
Dann hast du ja eigentlich was französische Grenze und tschechische Grenze. Ja. Also einmal durch Deutschland durch.
Ja.
Geil. Und bei dir ist alles Schwäbisch Hall?
Nur Berufsschule halt, ja.
Hast du auch überbetriebliche noch?
Ja, aber bei uns ist das ein bisschen anders. Wir haben dann im März 2 Wochen einen Schweizerkurs.
Okay, Schweizerkurs, das gehört dann auch zur Ausbildung oder ist das Weiterbildung?
Nee, das gehört auch mit zur Ausbildung dazu, ja.
Okay. Und beim Zimmerer?
Ja, ich bin halt praktisch in Schwäbisch Hall.
Mhm.
Für die Berufsschule und wenn ich dann mal überbetriebliche Ausbildung habe, bin ich in Biberach-Riss.
Ah, Biberach haben wir auch noch, ja.
Genau, ja. Da war ich jetzt erst 3 Wochen. Genau, von Holzhausbaukurs. Und dadurch soll halt probiert werden, dass durch diese Kurse alle auf den gleichen Stand gebracht werden. Dass dann zum Ende der Ausbildung alle so in etwa grob das Gleiche gemacht haben und das Wissen haben, weil im Betrieb machen die ja teilweise leicht verschiedene Sachen.
Ja. Gibt es das beim Steinmetz auch?
Ja, ja. Das, bei uns ist es ja viel aufgeteilt. Einmal teilweise, die machen nur Restauration. Dann gibt es Betriebe, die machen nur Grabsteine und Betriebe, die machen zum Beispiel nur sowas wie Küchenplatten. Ein Kollege zum Beispiel von mir, wo wir jetzt im Wunsiedel bei der Überbetrieblichen waren, der ist immer nur am Fräsen und alles. Also der hat noch nie wirklich geklopft. Und der hat da jetzt auch das Ganze mal kennengelernt, so mit der Hand zu klopfen und Eisen und bla und die ganzen Unterschiede und alles. Weil ich jetzt, meine Kollegen, wir machen alles jetzt gerade in der Ausbildung nur per Hand erstmal. Wir sind nur am Klopfen, auch die ganze Zeit nur in der Werkstatt. Eigentlich ganz krass da die Unterschiede.
Und wie sieht das Steinmetz bei Leonard Weiß aus? Also sagst du, bist nur am Klopfen, heißt alles in purer Handarbeit?
Ja, genau. Also gut, man lernt dann irgendwann dann auch mit Druckluft oder mit der Flex oder irgendwas. Aber jetzt gerade vor allem am Anfang ist halt so lange, bis wir das gefestigt haben, alles per Hand.
Okay, und nach der Ausbildung, ich habe es einmal bei uns gesehen, haben da auch schon mal drüben gefilmt. Es gibt ja noch so, weiß ich, sind das Fräsmaschinen, die da drüben stehen, wo man tatsächlich bestimmte Steine ja auch tatsächlich maschinell bearbeiten kann?
Ja, das ist halt eine große Säge, also für Material, was aus dem Steinbruch kommt, wo dann zurechtgeschnitten wird und dann halt auch dann, wie du sagst, zum Fräsen.
Aber ich habe gesehen, als wir gefilmt haben, da stand ein kleiner Hulk oben drauf auf dieser Fräse. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Da steht eine Actionfigur.
Nee, habe ich bisher noch gar nicht drauf.
Also zumindest, die habe ich damals mit abgefilmt. Das war dann der Schluss vom Video. Aber so der Kontrast jetzt auch gerade, finde ich, Steinmetz. Du bist ja von der Steinsanierung und Denkmalpflege Crailsheim.
Ja.
LW-Tochter hat ja schon den großen Kontrast gefühlt zu allen anderen gewerblichen Berufen, dass ihr eigentlich einen Beruf habt, den es seit wie vielen Jahrhunderten gibt?
Gefühlt seit immer, ich weiß es nicht.
Gefühlt, an Beginn der Zeit.
Deswegen, ich finde das auch eigentlich auch ganz schön, weil das ist halt so die ganzen Eisen und alles, klar kommt immer was Neues dazu, aber es ist halt so, wie man es damals halt größtenteils gemacht hat. So im Mittelalter oder so diese Steine klopfen und auch an alten Gebäuden, dann siehst du das gerade auch, so die wenn schariert wurde, siehst du die ganzen Rillen und sowas, das fällt einmal, aber als Normalo, sag ich mal, oder jemand, der mit dem Beruf nichts zu tun hat, das fällt einem gar nicht auf.
Du hast gerade gesagt, wie heißt es, nicht Schattierung?
Scharieren.
Scharieren, was ist Scharieren?
Das ist quasi ein großes Eisen und damit kannst du halt Schattierungen mit einbauen, also quasi dann entsteht auf der Oberfläche von einem Stein quasi so ein, so Wellen, so leichte Wellen, und da sieht man halt, wenn das Licht von einer Seite drauf fällt, entsteht ein Schatten. Das macht halt den Unterschied, dass es nicht so eintönig aussieht.
Also am Ende ist es, wie über das Material quasi das Licht unterschiedlich bricht und diese Oberflächenbeschaffenheit dadurch quasi in den Zustand versetzt wird, dass es, wenn man jetzt saniert oder instand setzt, es eben ähnlich oder gleich aussieht wie vor ein paar hundert Jahren.
Ja.
Kapiert.
Also quasi das haben auch Leute mal auf der Baustelle, ich habe ja im März schon bei der SCC angefangen als Hilfsarbeiter. Da haben die auch gerade am Anfang zu mir gemeint, wir arbeiten eigentlich so, dass man nicht sieht, dass wir dran gearbeitet haben. Also wenn man das versteht.
Die Kunst des Unsichtbaren eigentlich, also am Ende es in Stand zu halten.
Ja, so das Ziel, das habe ich mir auch irgendwie eingeprägt, so dieses unsichtbar eigentlich arbeiten. Man arbeitet so, dass man halt nicht sieht, dass was gearbeitet wurde überhaupt. Das habe ich mir irgendwie so in den Kopf reingebrannt.
Ja, das Sichtbare ist in dem Fall, dass das in dem Fall auch noch ein paar Jahrzehnten steht. Also da wird es sichtbar.
Ja.
Sonst würde es ja verschwinden.
Ja.
Wie ist das bei Metall, Mike? Du warst Metallbauer für Konstruktionstechnik?
Genau, so heißt die Ausbildung, ja. Weiß nicht, was willst du wissen?
Vielleicht im Kontrast, wenn ich eigentlich...
Im Kontrast dazu.
Im Kontrast zum, wenn man jetzt mit Stein arbeitet, im Gegensatz zum Metall, was fasziniert dich? Warum hast du dich für Metallbauer entschieden?
Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass Metall ein bisschen mehr verzeiht als Stein, weil wenn du beim Stein irgendwie zu viel wegklopfst oder irgendwas falsch machst, da kannst du nichts zuschweißen oder nichts irgendwie reparieren oder zurückbiegen oder irgendwas oder irgendwie so. Und Metall, würde ich sagen, verzeiht halt mehr als Holz auch zum Beispiel, weil bei Holz kannst du auch nichts irgendwie wieder dran schweißen oder so, das geht ja nicht. weiß nicht, das hat mir, glaube ich, am Metall so gefallen, dass du halt einfach, auch wenn du was falsch machst, du hast halt immer noch die Chance oder die Möglichkeit, du kannst fast alles wieder reparieren eigentlich. Und das,
wenn man so will, also einerseits ja ein sehr stabiles Material und gleichzeitig aber auch ein sehr flexibles Material in der Bearbeitung. Ja. Und das machst du hier jetzt, du bist hier in Crailsheim-Satteldorf, im Metallbau drüben.
Genau.
Und was fertigst du da an Konstruktionsteilen?
Also wir machen viel zum Beispiel Geländer für Bahnhöfe.
Also oder quasi Absturzsicherung im Real Life.
Genau, also sicherheitstechnisch. Dann, was wir gerade für ein großes Projekt haben, ist so eine große Überdachung. Also da sind insgesamt, glaube ich, an Stahl, das wir bearbeiten müssen, über 50 Tonnen. Was wir dann in die Halle reinfahren müssen, Löcher bohren, Sachen reinschweißen. Treppentürme haben wir auch gemacht, da war ich, glaube ich, nicht dabei.
Treppentürme dann für bestimmte Gebäude?
Ja, für Gebäude, also so Fluchttreppenmäßig kann man sich vorstellen.
Ja, stimmt, oder? Ja, das ist eigentlich auch immer, ist halt immer Metall.
Ja, genau.
Hey, cool, das passt ja einmal wirklich die Absturzsicherung im Real Life und auf der anderen Seite Fluchtwege. Also im besten Fall braucht man eure Produkte nicht.
Im besten Fall nicht.
Wenn man sie aber braucht, ist man irre dankbar, dass man sie hat. Ja,
das stimmt.
Ja. Seit wann bist du dabei?
Bin jetzt im zweiten Lehrjahr, also seit knapp 2 Jahren, seit 1,5 Jahren, ja.
Und wie bist du hast gesagt, warum du Metall cool findest. Mhm. Wie bist du dann auf Leonard Weiß gekommen?
Mein Onkel ist im Straßenbau seit, glaube ich, 15 bis 20 Jahren ungefähr. Und so bin ich halt auf die Firma gekommen.
Ja, ist ein Klassiker, auch bei LW, die familiären Verbindungen. Ja. Und wir sind jetzt bei 8.200 oder 8.300 Mitarbeiter.
Das ist schon krass, ja.
Wie ist es bei euch beiden? Linus, bei dir als Zimmerer? Wie bist du auf LW gekommen?
Ja, nach der Schule war ich erstmal ein bisschen planlos, so, weil...
Das ist ein Klassiker, ja.
Ich weiß nicht.
Das kann, glaube ich, fast jeder nachempfinden.
Ja, so viele Möglichkeiten, war dann so, was mache ich jetzt mäßig?
Mhm.
Dann habe ich erstmal einen Freiwilligendienst gemacht, auf dem Bauernhof, aber die hatten nicht wie Tiere, sondern eher so Aktivitäten angeboten für Schulklassen oder ähnliches.
Okay.
Also jetzt keine Landwirtschaft, auch keine wirkliche Massentierhaltung oder Tierhaltung, sondern mehr so dann Alpakas zum Beispiel, um mit denen Alpaka-Tracking zu machen oder Pferde, damit dann man damit reiten kann und so weiter. Und danach, ja, habe ich mich dann ein bisschen umgeschaut und ich muss sagen, dort habe ich relativ viel mit Holz gemacht, so mäßig.
Irgendwelche, auf dem Bauernhof quasi dann auch.
Ja, irgendwelche Büsche, Bäumchen zurückschneiden, irgendwelche Sachen reparieren und ähnliches so. Und ich weiß nicht, ich war so begeistert irgendwie von dem Baustoff Holz und allgemein den zu bearbeiten, zum Beispiel mit Hand oder ähnliches so. Und irgendwie fand ich das so lebendig und sagt mir halt irgendwie mehr zu als jetzt irgendwie Metall zum Beispiel. Weil das ist für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen kalt, so ein bisschen.
Mhm. Ja, so ist ja gut, dass wir unterschiedliche Leute haben, die unterschiedlichen Spaß an anderen Sachen eben dann auch haben. Ja. Aber den Kontrast finde ich gut.
Und dann habe ich halt ein bisschen überlegt und war zuerst im Schwarzwald unten bei Duravit als Schreiner und habe mir das dann geschaut. Mir war das dann aber viel zu stark in der Pampa, das war in so einem Tal irgendwo und da war so ein Mini-Örtchen und dann 10, 20 Kilometer weiter wäre das nächste kleine Örtchen so. Dann war ich so, okay, nee, darauf habe ich keine Lust.
Ja, verstehe ich.
Und dann bin ich halt irgendwie auf die Idee gekommen, ja, ich könnte ja auch Zimmerer Ausschau halten oder Zimmerer werden.
Genau, und dort hast du Schreiner gemacht.
Das war halt nur angeschaut,
Angeschaut, okay. Also war das ein Praktikum in die Richtung?
Kurzpraktikum, weil ich bin halt an einem Tag hin,
dort
gewesen und dann wieder zurück. Das war auch ein bisschen stressig, weil bis man von hier da runter fährt.
Ja, aber du hast schnell rausgefunden, was du willst.
Ja, ja.
Und das ist ja alles, was bei einem Praktikum zählt, finde ich. Also schlimmer ist, wenn du 8 Wochen Praktikum machst und danach sagst du, ja, ich weiß jetzt irgendwie, kannst genauso viel sagen wie vorher, dann ist es scheiße. Das heißt, du hast dir das angeschaut und dann sagst du, hey, von Schreiner vielleicht doch Richtung Zimmerer.
Ja.
Und wie dann zu LW?
Ich weiß nicht, das war dann so, dass ich gerne in ein größeres Unternehmen wollte.
Die Anti-Pampa?
Korrekt, ja.
Ja.
Ja, und dann habe ich halt rumgesucht im Internet und dann ist mir aufgefallen, okay, es gibt ja auch bei LW was, weil ich wusste das halt davor nicht.
Mhm.
Ich habe gedacht, die machen nur hier Straßen und Gebäude und so weiter. Und haben da praktisch dann nichts für Zimmerer. Und dann habe ich mich hier halt beworben. Und ja, das hat dann alles gut geklappt.
Du bist jetzt quasi ein halbes Jahr da, ein gutes.
Ja, erst seit September, genau.
Genau, seit September. Ich fand es aber cool, was du zum Baustoff auch gesagt hast. Mhm, also einmal, ist es ja Stahl, oder? Genau, Stahl, also sehr widerstandsfähig und flexibel. Du bist aber bei Holz, weil du es geil findest, weil der Baustoff im Grunde lebendig ist.
Ja, ja.
Im Gegensatz, im Vergleich zum Stahl. Und du bist beim Stein, der im besten Fall genauso aussieht, wie er vor Hunderten von Jahren ausgesehen hat. Eine super Kombi. Wenn wir dann am Ende noch den Stahlbetonbau dazu nehmen, haben wir Beton nämlich auch noch mit dabei. Ja. Dann haben wir eigentlich fast alle Baustoffe am Start.
Ja, für den Stahlbetonbau mache ich ja hauptsächlich die Vorarbeit so mäßig.
Ah, okay, was machst du dann Vorarbeit für den Stahlbetonbauer?
Wir tun praktisch im Schalbetrieb, halt wie der Name sagt, vor allem Schalungen bauen für Beton. Ja, man kann so sagen, wenn wir da rumfuschen, dann haben die Stahlbetonbauer auf der Baustelle dann halt, ja, ein bisschen Stress, weil...
Das ist gut ausgedrückt,
dann ja. Passt das ganze Netz oder müssen sie mit irgendwelchen hier Klebebändern oder...
Versuchen das auszubessern.
Genau, ja. Oder Silikon teilweise in irgendwelche Ritzen rein, wenn da irgendwas nicht gescheit gestoßen ist oder ähnliches.
Ja, in dem Fall, ihr baut quasi ja im Grunde die Schalung. Also du haust einfach den Beton in die Schale und am Ende hat der Beton die Form, die die Schale hat. Also eigentlich im Grunde genommen ja ein notwendiges Produkt, was am Ende am Endergebnis keiner mehr sieht, aber du im Bauprozess brauchst, damit der Beton so am Ende dasteht, wie er im fertigen Gebäude für den Rohbau möglicherweise dann gebraucht wird.
Ja, kommt drauf an, jetzt bei Brücken oder so, da das Widerlager und praktisch die Teile, die links und rechts im Hang sind, oder jetzt Brückenpfeiler, die werden ja nur meistens einfach, wird da auf die Betonschicht nicht noch irgendwie Putz drauf oder irgendwas. Wenn dann da die Schalung irgendwie eine riesen Delle hat oder irgendwas, dann müssen es entweder die Bauarbeiter ausgleichen,
ja,
halt dann den überstehenden Beton, weil der geht ja dann nach außen, irgendwie wegmachen.
Ja, wenn die Schale in dem Fall nicht die komplett korrekte Form hat, wie man sie gebraucht hat.
Ja, ja,
ja.
Genau. Oder, ja, da sieht man es dann teilweise schon, aber jetzt bei irgendwelchen Gebäuden, die noch verputzt werden oder sowas,
ja, dann da halt nicht. Sag mal, wenn es kleinere Macken sind, dann kannst du natürlich mit Putz, siehst du es am Ende nicht mehr. Ja, wenn du größere Dinge hast, dann schon. Aber das stimmt, sobald du bei Sichtbeton bist,
ja, genau,
da die Brücken, da kommt, die werden jetzt nicht, also wäre geil, wenn du könntest zimmerraummäßig, könntest du noch verkleiden, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht so lange halten bei den Witterungsbedingungen, bei den Brücken. Aber bei Sichtbeton würdest du es sofort sehen.
Ja.
Also du machst hauptsächlich auch die Schalungen.
Ja, ja,
genau. Ja. Gibt es noch was anderes?
Das sind Schalungen für irgendwelche Rechenzentren in Stuttgart, für irgendwelche Brücken sonst, wo irgendwelche, ich sage jetzt mal kleineren Brücken, irgendwie nur einspurig.
Okay.
Oder teilweise auch größere Brücken und Brückenpfeiler, Widerlager und so weiter. Und je nachdem, was für Schalung halt man da macht, geht es halt entweder ganz schnell, weil man nur so einen Stahlrahmen, wo schon Holz drauf ist, nochmal mit so extra Holz belegen muss, dass es schön aussieht. Bisschen wie beim Steinmetz, wenn man da noch diese Schraffur reinmacht.
Okay.
Oder halt dann bei Brückenpfeilern muss man dann halt mit so Knacken heißen die Teile. Mhm. Die sehen so ein bisschen aus, wie wenn man sich so eine BMX-Schanze vorstellt.
Ja.
Die geht ja praktisch so hoch. Mhm. Bisschen wie bei der Funktion x Quadrat eine Seite so mäßig.
Sehr gut, die Mathematiker sind am Start, finde ich super, ja.
Und dann braucht man halt dafür diese Knacken, die praktisch diese Form haben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sie genau beschreiben soll.
Alles gut, ich habe ein Bild im Kopf.
Ja. Ja, und dann tut man da hinten halt ein langes Brett reinstecken, weil da kommen dann ganz viele nebeneinander.
Mhm.
Und dann muss man ganz viele kleine praktisch Bretter dann damit die Rundung ausfüllen.
Mhm. Aber das auch wieder ist eine Art von Schalung in dem Fall.
Ja, oder? Das wird dann ein Brückenpfeiler und dann wird normal immer ein Viertel Brückenpfeiler so gemacht. Dann hat man wie so ein Viertel vom Glas. Wir tun es natürlich liegend produzieren, weil stehend müssten wir mit Leitern arbeiten und sonst wäre viel zu stressig. Und dann tun wir davon halt 4 Stück produzieren und auf der Baustelle werden die dann alle zusammengelehnt, werden noch fixiert, dass sie zusammenbleiben. Und je genauer wir arbeiten, desto weniger Schlitze sind zwischen den jeweils Viertelkreisen.
Mhm.
Weil das so eine Art Brückenpfeiler, aber der war rund, da gibt es noch Ovale.
Ja.
Dann sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Und
aber das ist auch eine super Gemeinsamkeit mit dem Steinmetz, René. Also ich finde, das hat auch schon ein bisschen was von Kunst. Also auch wenn es am Ende die Schalung ist, wie das fertige Produkt, dann an dem Ort steht, wie es stehen soll. Ja. Mit Rundungen, mit Geraden, die Kombination, weil das ja für jedes Projekt anders ist. Ihr stellt ja doch für jedes Projekt eine andere Schalung her.
Ja, bei Brücken ist es brutal. Keine Brücke sieht so aus wie die andere. Alle sehen ein bisschen anders aus, weil halt irgendwie die Gegebenheiten anders da sind, weil irgendwie dann die nicht immer 100% gerade verlaufen, sondern Autobahnbrücken oder ähnliches. Manchmal so eine Mini-Neigung drin, heißt man fährt minimal bergauf oder bergab. Und statisch muss das halt, ist es auch immer anders. Und dann das Wetter, ich weiß nicht genau, ob es auch eine Rolle spielt, aber jetzt bei Dächern und so ist es ein relativ großer Faktor, weil jetzt unten zum Beispiel im Süden liegt teilweise ziemlich viel Schnee. Ja. In den Alpen so, dann müssen die Dächer viel mehr aushalten. Und dann mit Windzonen zum Beispiel müssen dann die Ziegel verschieden gut befestigt werden, weil sonst, wenn ein Sturm kommt, kannst du die Ziegel vom Dach runterhauen praktisch.
Aber bei den Dächern jetzt aus deiner Perspektive vom Zimmerer, ist es dann noch die Schalung, über die du redest?
Nee, das ist ein anderes Thema.
Okay.
Da bin ich schnell geswitcht, das war...
Ja, da wollte dir noch folgen. Aber am Ende ist jede Schalung für sich dann eigentlich ein Kunstwerk, um die eigentliche Brücke oder das eigentliche Betonbauwerk so in Form zu kriegen, wie man es haben will. Ja, und da wir bei Leonard Weiß ja die Losgröße 1 lieben, also wir bauen alles immer nur genau einmal so und dann nie wieder. Also ich glaube, das ist auch so, finde ich, so ein Charaktermerkmal von Leonard Weiß, dass wir entwickeln nicht seriell, dass wir sagen, wir bauen jetzt 8-mal die gleiche Brücke und 18-mal das gleiche Gebäude und haben das irgendwie perfektioniert. Das machen andere am Markt. Sondern wir lieben es genau das, was es einmal so gibt. Das müssen wir entwickeln. Und vielleicht kann man bestimmte Sachen beim nächsten Mal mitnehmen. Und du hast natürlich Learnings, aber du hast nie exakt die gleiche Schalung. Du hast auch nie exakt den gleichen Stein, wie es beim Metall.
Das ist mir jetzt gerade das Thema Lean-Container eingefallen. Die machen wir den quasi auch. Wir richten die Regale ein und schrauben da die ganzen, die Wirtschränkle da, die kleinen und so. Das machen auch alles wir. Und das ist eigentlich jedes Mal dasselbe. Also man macht die Löcher rein, man stellt die Regale rein, man schraubt es fest und...
Du meinst die Lean-Container, die wir quasi für unsere eigenen Baustellen bereitstellen?
Genau, ja, die meine ich. Ja.
Kann jemand kurz erklären, was Lean-Container sind?
Das ist, Lean ist so eine japanische Arbeitsweise, Arbeitsart, sage ich mal. Da geht es halt um Produktivität und Zeitersparnis, sage ich mal, um Ordnung auch.
Okay.
Im Grunde heißt es Lean, möglichst mit wenig Verschwendung, schlank und sehr effektiv und zielgerichtet die Sachen zu machen. Und eigentlich nicht nur, gibt ja auch die Unterscheidung zwischen effektiv und effizient. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Nee.
Und am Ende heißt ja, hey, wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann war es effektiv. Wenn ich es besonders schnell und in einer kurzen Zeit und besonders gut erreicht habe, dann ist es effizient. Weil ich kann sagen, hey, wir möchten den Podcast Ende des Jahres stehen haben. Dann ist er am Ende des Jahres fertig, effektiv gesehen, also das Ziel wurde erreicht, aber effizient war es wahrscheinlich nicht. Und Lean, finde ich, geht genauso in die Richtung, also Laufwege irgendwie verringern, die du unnötig hast. Und Lean Construction, haben wir eine eigene Abteilung bei Leonard Weiß, die sich genau das anschaut, dass du sagst so, hey, wo sind eigentlich die Sachen, wo oft Verschwendung auftritt? Also ich war mal auf einer Lean-Baustelle, da habe ich gedacht, krass, wie sieht's denn hier aus? Weil es waren überall Pfeile, also wo wird überall gefahren. Ablageorte, wo Schutt, wo die verschiedenen Bauteile gelagert werden, war alles ausgeschildert. Es gab einen Riesenpfeil mit Einfahrt, Ausfahrt, Parkplätze für Polier, Parkplätze für den Wareneingang. Dann stand dann auch Kranwartebereich 1. Also es war richtig, so ein bisschen, wie wir das aus der Industrie ein bisschen kennen. Die Industrie macht das schon sehr viel länger. Weiß ich, ob ihr mal in irgendeiner Industriehalle wart, da sind die Laufwege unten eingezeichnet. Und in der Halle ist es ja auch sehr einfach, weil du hast ja keine... Wir müssen nur rausgucken, es schneit. In der Industriehalle kannst du natürlich super Smart Factory-mäßig die Sachen so effizient, sag ich mal, irgendwie bauen oder verbessern. Aber auf der Baustelle, also finde ich die Herausforderung deutlich größer, weil du hast jeden Tag andere Wetterumstände. Und da die Abläufe, sage ich mal, schlanker und effizienter zu gestalten, das macht dann auch Lean. Um zurück aufs Thema zu kommen, ihr schraubt quasi die ganzen Lean-Container einmal zusammen, seriell, und stellt die für die Baustelle bereit.
Genau, ja.
Und in diesen Lean-Container werden dann diese Besprechungen abgehalten, oder?
Was ist im Lean-Container alles drin?
Also, wie gesagt, wir machen nur die Regale rein, diese kleinen Wirtschränkchen, aber der wird nicht von uns bestückt. Also, wir tun
das
ihn quasi nur so vorbereiten.
Ja.
Und dann werden die ganzen Bohrmaschinen oder was man auch immer braucht, wenn man das da reinmacht, das weiß ich auch nicht.
Man muss unterscheiden zwischen Baucontainer und Lean-Container. Lean-Container gibt es wirklich die Werkzeuge. Du hast am Ende wirklich Werkzeuge da drin. Das sind Baustoffe, Werkzeuge, die da drin sind, die du dir holen kannst. Die Baubesprechung findet im Lean-Container nicht statt. dass es dann die klassischen Baustellencontainer, die es ja auch schon vor Lean gab. Ja, die Leute mussten ja irgendwie ihre Besprechung abhalten und nicht immer unter freiem Himmel. Wenn ich in so einen entweder Lean-Container oder auch generell, wenn ich sowas sehe in der Industrie, das ist alles so peak, sauber, überall beschriftet. Du hast auch Aussparungen, damit jeder weiß, okay, das kommt dahin. Also um möglichst wenig einfach zu verlegen und du auch schnell einen Blick hast, hey, fehlt eigentlich was oder ist alles da? Als wenn du einfach nur alles in irgendwelche Kisten reinpacken würdest und müsstest immer gucken, ist überhaupt, bei mir in meinem Fall sind alle Mikros eigentlich da. Oder wäre es nicht geil, ein Regal hier zu haben, wo ich jedes direkt sehe und kann es rausholen. Das ist so ein bisschen der Lean-Ansatz. Da freut sich jetzt das Lean-Management, dass sie im Podcast auch ein bisschen Werbung bekommen haben. Aber meine Ausnahme fand ich ein super Beispiel. Wir können bei Leonard Weiß auch seriell. Ja. Und wenn es dann für die eigenen Baustellen ist, um die Projekte besser stemmen zu können.
Aber ich habe mal noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, weil du ja vorhin beim Thema Brücken warst.
Ja.
Ich weiß nicht, mich hat das schon immer irgendwie interessiert. Kochertalbrücke jetzt zum Beispiel. Ist ja die höchste Brücke Deutschlands. Höchste Autobahnbrücke Deutschlands. Meine ich, wie wird sowas in so einer Extremhöhe gebaut, also jetzt so von der Reihenfolge her? Also werden zuerst die Pfeiler aufgestellt oder wie funktioniert das, weißt du das?
Also ich habe da nicht so viel Ahnung. Ich habe da teilweise schon Fotos gesehen und so.
Hi, komm rein. Du hast ein super Timing.
Ja,
okay. Ja, also nee, ich meine jetzt nicht ironisch.
Ach so, aber Glück gehabt.
Ja,
super. Ja, wir reden gerade hier von Stahl, Beton und Co.
Oh, perfekt, da bin ich richtig.
Ist sehr gut, hi.
Hi, Erkamp, servus.
Patrick.
Servus, Mike.
Erkamp, servus. Freut mich. Soll ich dann gleich mit reinkommen, oder?
Genau, wir rücken jetzt. Es wäre super, wenn ihr ein bisschen zusammenrückt und dann kommt Erkamp euch in die Mitte.
Hi.
Hi, servus.
Oh. Linus.
Du bist ja als Bickler auch bei Brücken im Einsatz, oder?
Genau, ich bin für die Instandsetzung zuständig. Jetzt die neue Brücke habe ich jetzt noch nie mitgebaut, sozusagen. Aber wie ich mal vermute, ist es halt die Reihenfolge zum Beispiel, dass man erstmal einen tragbaren Boden braucht. Also quasi jetzt die Statik ausmessen, ob der Boden passt und so weiter und so fort. Und ansonsten fängt es dann an mit den Pfahlen.
Mhm.
Das sind dann wie die danach, wo die Pfeiler draufkommen.
Ja.
Und ansonsten, da kommt dann noch die Kappe. Muss halt alles betoniert werden, dies, das und
dies, das und die Brücke steht.
Sonst, ja.
Ja, das stimmt. Das wäre jetzt die beste Frage. Da hätten wir jetzt zum Beispiel Jonathan gebraucht. Der ist Beton- und Stahlbetonbauer im konstruktiven Ingenieurbau. Sonst einfach in die Folge 29 reinhören. Da haben wir nämlich drei Stahlbetonbauer zu Gast gehabt und du machst mit Nummer 4 nämlich die Runde komplett.
Okay.
Da hat man nämlich einen Stahlbetonbauer da vom Hochbau, vom konstruktiven Ingenieurbau. Und einmal noch das Polier Plus Programm, was wir haben. Und du machst eigentlich die Runde so komplett. Kannst du sagen, was die von dir unterscheidet? Weil du gesagt hast, du machst Sanierung. Was macht die BIC?
Genau, die BIC ist jetzt sozusagen erstmal die Abkürzung für Bauwerks, Instandsetzung und Gussasphalt.
Mhm.
Wobei wir jetzt bei Gussasphalt etwas weniger machen, sage ich mal. Aber ansonsten halt, wie der Name schon sagt, Instandsetzung von Brücken auch mal größtenteils. Ansonsten instandsetzen wir auch Tiefgaragen oder Flughäfen oder sonstiges. Und ist halt seit, lass mich nicht lügen, 2014 sind wir dabei.
Willkommen, ja.
Genau, und jetzt sind wir am Arbeiten, sag ich mal, am Vorankommen und die Projekte laufen.
Geil.
Sozusagen.
Ist eine Verbindung zwischen euch beiden, auch wenn ihr vom Baumaterial wahrscheinlich sehr weit auseinander seid, was Stahlbeton und was Steine angeht, aber der Sanierungspart ist ja ein ähnlicher.
Ja.
Weil ihr habt einmal auf der einen Seite, du hast historische Gebäude und Statuen, die Denkmalsanierung, wenn man so will. Und bei euch ist die Sanierung wahrscheinlich die am dringendsten ist, wahrscheinlich die Brückensanierung.
Genau.
Brücken. Ihr seid wahrscheinlich ausgebucht bis 2060.
Auf jeden Fall. Wenn nicht sogar noch länger.
Wenn du mit Beton und Stahlbeton, also wenn es um die Sanierung geht, weil beim Neubau, das hatten wir wie gesagt schon mal in einer anderen Folge, wie saniert ihr grundsätzlich eine Brücke? Also wenn ihr sagt so, hey, ihr merkt, also werdet ihr beauftragt in dem Fall vom Bauherr, beziehungsweise oft dann auch von der Autobahn GmbH wahrscheinlich.
Ja, genau. Also zuerst mal ist zu schauen, ob die Brücke jetzt Schadstellen hat und wie viele. Und die müssen halt erstmal abgeklopft werden, quasi gesucht werden sozusagen. Nachdem man die Schadstellen gefunden hat, kommt dann der spaßige Teil, schön stemmen.
Ja.
Und nachdem das erledigt ist, dann muss halt die Schadstelle erstmal verarbeitet werden, quasi da muss jetzt nachbehandelt werden, das heißt eventuelle Sandstrahlen, quasi die Korrosion entfernen vom Eisen, eventuell noch, was auch gemacht werden muss, die Haftbrücke, das ist dann quasi, damit der Beton sich an die Schadstelle sozusagen
Okay, die, befestigt. Ist die Haftbrücke ein Bauteil oder?
Die Haftbrücke ist wie eine Schlemme sozusagen. Das ist eine Flüssigkeit und die muss aufgetragen werden mit dem Pinsel am besten.
Ah, okay, kapiert. Das ist dann
quasi die Haftbrücke.
Und
die den Haft dazu.
Das Abklopfen, macht man das mit dem Hammer? Laufen da so 10 Mitarbeiter über die Brücke mit so einem kleinen Hammer?
Das haben wir gemacht bis vor letzten Jahren. Boah. Und dann haben wir aber, wie soll ich das jetzt nennen, so ein Stab und da ganz vorne war ein rundes, ich glaube, das war Zink.
Ja, ja.
Und damit sind wir dann durchgegangen, wie so ein Metalldetektor aus Zink und da sagen wir halt, die suchen wir jetzt.
Ah, okay.
Das hörst du dann so an dem Geräusch, je nachdem, wie dumpf das alles ist. Ob es dumpf ist oder...
Weil ich habe schon gedacht, wenn da so Leute dann drüber gehen und mit so einem Hammer überall draufklopfen, ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, aber...
Ja, hast du recht. Das war aber auch so. Aber mittlerweile...
Gut.
Man lernt sozusagen aus, man verbessert sich sozusagen.
Sehr gut. Was ich gesehen habe, ich war in Hamburg einmal. Du hast gesagt, Parkhaussanierung macht ihr ja auch.
Mittlerweile, ja.
Da sind wir schon fast, was die Zeit angeht, ein bisschen beim Steinmetz. Wir hatten es vorhin davon, dass er beim Steinmetz nicht mega ist, auf die Geschwindigkeit geht, sondern auch möglichst akkurat zu arbeiten, damit es den Stand hat, wie das vor ein paar hundert Jahren auch war. Du hast so gesagt, deine Arbeit ist unsichtbar. Ich finde, unsichtbar ist sie nicht, aber du siehst es im besten Case nicht, weil das
einfach der Stein aussieht wie zuvor.
Wie zuvor aussieht. Punkto Zeit. Und in Hamburg habe ich das gesehen, da, die haben ein Parkhaus saniert.
Okay.
Und es war ein altes Parkhaus, das heißt, du konntest nicht mit den Maschinen rein. Das heißt, die müssen alles von Hand machen. Krass, aber da habe ich ja auch gesehen, wie dann die einzelnen Stützpfeiler, die in diesem Parkhaus waren, die haben die, glaube ich, auch mit, die haben das weggespült mit Druck. Ich weiß aber nicht mehr, was die
da benutzt haben. Ach so, das müsste der HDW sein, Hochdruckwasser.
Hochdruckwasser,
das gibt es ja auch jetzt, ich glaube, ab 1000 Bar ist es möglich, sogar Beton zu zerschneiden.
Mit Wasser?
Mit Wasser, genau. Und das wird dann in dem Fall jetzt bei einigen Sachen gemacht. Da war ich jetzt zweimal dabei, deshalb habe ich jetzt noch keine so große Erfahrung machen können, aber der hat schon Wumms.
Und das nur mit Wasser?
Und nur mit Wasser.
Nur mit Wasser. Okay. Wie viel Bar sind das?
Ab 1000, aber mittlerweile, die gehen bis zu 5000 Bar, die Maschinen. Und 5000 Bar, das ist schon
Druck. Da willst du nicht davor stehen.
Genau.
Weil wenn der Beton nachgibt, dann gibt Fleisch und Blut gibt erst recht nach.
Auf jeden Fall.
Weil ich fand, das sah tatsächlich sehr beeindruckend aus. Also erstmal hast du Respekt davor, weil du siehst, du stehst ja in dem Parkhaus.
Mhm.
Also der Beton ist über dir und dann siehst du den Pfeiler und der sieht dann so aus, als wäre kein Pfeiler mehr, weil du nur noch den Stahl quasi siehst und der ganze Beton ist quasi weggeschossen worden mit Wasser. Aber das ist ja auch so ein Part, ich finde da die Big, also Parkhäuser, Brücken, was hast du noch gesagt?
Flughäfen, aber
okay.
Das ist eher die Minderheit sozusagen.
Und da beim Beton zu schneiden, wenn man dann, ich weiß nicht, wie diese Maschinen aussehen, die damit Wasser schneiden,
okay.
Aber die müssen ja einen übel krassen Rückschlag haben, so mäßig.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Kann das ein Mensch halten? Ist es so ein halbes, keine gibt's Ahnung, auch, Auto so auch. Von der Größe her? Oder
wie ja, sieht aber das aus? Damit jetzt, wo der Beton zerschnitten wird, sage ich mal, da gibt es schon Maschinen dafür.
Und die können auch Menschen halten oder wie? Oder?
Nee, die werden dann quasi von der Maschine aus gelenkt und dann maschinell bedient.
Und das Ding wiegt dann so viel, dass es das nicht nach hinten...
Genau. Der hat da schon...
Ja, okay.
Der ist schon gut dabei.
Weil sonst wäre das ja wie so ein Gewehrmäßig, mit dem man Beton schneidet.
Hättest du gar nicht halten können. Vor allem bei 1000 Bar bist du schon längst weg.
Ja, okay. Gut.
Krass. Ja, das nehmen wir eigentlich beim Punkt Verantwortung. Mhm. Egal, ob jetzt... Das finde ich ja eh mega krass mit den Baustoffen, die wir haben. Also eigentlich seid ihr die Avengers der Baustoffe, weil wir haben Metall, wir haben Holz, wir haben Stein und wir haben Stahlbeton und Beton.
Ja.
Was würde fehlen, wenn morgen niemand bei LW deinen Job mehr machen würde? Also es gäbe keinen einzigen Metallbauer für Konstruktionstechnik, richtig?
Ja.
Was wäre dann, wo würde man es als erstes merken? Was gäbe es dann nicht mehr?
Die Überdachung, die groß, was wir gerade machen, da brauchst du irgendjemanden, der das macht. Also er würde ich mal spontan sagen. Wir haben da teilweise so 14, 15 Meter Träger, an denen du Löcher bohren musst, die später quasi senkrecht aufgestellt werden, die Träger. Und das muss halt irgendjemand machen und irgendjemand muss auch wieder aufbauen. Also das wäre eine Sache. Und zum Thema Sicherheit habe ich auch gemeint, Bahnhofgeländer, das muss ein Metaller machen. Also ich weiß nicht, jemand mit Holz, der... Ich weiß nicht, ob du das kannst, vielleicht kannst du es ja auch, aber...
Das steht dann 5 Jahre und danach kann man so umschmeißen.
Ja, also wie gesagt, zum Thema Sicherheit, sowas wie im Ding im Bahnhof, das Geländer, würde ich schon sagen, da brauchst du jemand, der das macht.
Elementar, also in dem Fall ohne Metallbauer, du stehst im Regen, im Zweifel und leider nicht lange auf dem Bahnsteig, sondern...
Ja, die Überdachung da vorne beim Eingang, da wo man halt durchgeht, der Eingang, da wo
im Satteldorf jetzt bei unserem
Firmen. Ja, genau, wo es im Technikgelände reingeht. Da hat diese Überdachung, ich glaube, da fehlt noch das Glas oder ich weiß nicht, was da noch drauf kommt. Da fehlt, glaube ich, noch
ein
Teil. Okay. Das haben, glaube ich, auch wir gemacht. Also und da stehst du halt im Regen dann, wenn du uns nicht hast. Also jetzt stehst du zwar immer noch im Regen, weil da nichts drauf ist, aber...
Es liegt nicht am Stahlbau, nicht am Metallbau, weil der Glasbau noch nicht da war, in Anführungszeichen.
Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was da jetzt noch drauf kommt, ob es Glas ist oder vielleicht auch ein Blech oder...
Aber ihr habt quasi, wenn man so will, jetzt komme ich als ITler um die Ecke, eigentlich das Framework gemacht, wo später noch irgendwas drauf kommt, aber es würde nicht halten, wenn ihr die Konstruktion nicht angebracht hättet und gebaut hättet.
Genau, ja.
Sehr cool. Ja, also Thema generell Sicherheit, Überdachung, Konstruktion. Wie sieht es beim Zimmerer aus, Linus, wenn morgen, wenn wir keinen Zimmerer mehr haben bei Leonard Weiß? Ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen über eure Arbeit gesprochen, aber wenn du es jetzt auf den Punkt bringen würdest, würde man es direkt merken?
Ja, dass nichts Neues jetzt mehr betoniert werden kann, weil ohne Schalung praktisch läuft der Beton einfach weg. Heißt, Leonard Weiß könnte keine neuen Brücken bauen, keine neuen großen Rechenzentren oder allgemein große öffentliche Gebäude. Und der Bau würde halt so relativ gut stillstehen, weil man könnte zwar das Stahlgerüst alles machen, aber was will man da so? Das bringt einem allein nicht so viel. Da muss dann noch irgendwie Beton hin, was das Ganze abschließt und ja, halt so vollendet. So.
Also beim Beruf Steinmetz wäre es jetzt eher nicht so was Tragendes, wie dass da jetzt irgendwie alles stillsteht, weil irgendwie jetzt kein Beton oder sowas mehr verwendet werden kann. Bei uns geht es dann gerade um die alten Gebäude, um die historischen, die halt dann irgendwann verwittert, veraltert werden und sowas, wo die Fassaden dann irgendwann aussehen wie die Sau auf gut Deutsch gesagt, oder einfach irgendwie kaputt gehen, weil Steine reißen ja auch wegen Witterung und alles. Und ich glaube, das ist eigentlich das, wofür Leonard Weiß SCC jetzt vor allem oder uns Steinmetze braucht, gerade um die Historie am Leben zu halten. So alte Gebäude und alles.
Auch wieder ein geiler Satz gewesen. Ja, die Historie am Leben zu halten, weil darum geht's. Eigentlich wird die Geschichte und Architekturgeschichte verschwinden, weil euer größter Gegner eigentlich die Zeit ist.
Genau, und das Wetter.
Absolut, Witterung. Wie ist es beim Stahlbetonbauer in der BIG?
Genauso ähnlich halt wie beim Kollegen hier neben mir. Und auf jeden Fall erstmal wäre es nicht so tragisch gewesen, sage ich mal. Aber nach spätestens 20 Jahren wird man schon merken, dass die ganzen Brücken Schlaglöcher haben, die Tiefgaragen Schlaglöcher haben. Da kannst du auch nicht durchfahren mit den Autos, da wird es Stau bilden und so weiter und so fort.
Ja, das ist alles so, was in Stand gehalten werden darf. Und ich würde sogar mal sagen, es wäre gar nicht erst in 20 Jahren soweit an dem Fall, weil die Brücken, also ich denke da immer so schön an die Corolla-Brücke, war das in Dresden?
Okay.
Wenn ich das mitbekommen habe, das war das letzte oder vorletztes Jahr, die ist einfach in der Nacht, die hat den Abgang gemacht und lag im Flussbett. Und nicht ein paar Minuten vorher ist noch eine Straßenbahn drüber gefahren.
Ach, das, ja.
Ja.
Hat die Brücke Leonard Weiß gemacht?
Nein.
Siehst du?
Wäre echt cool, vielleicht beim Metallbauer nochmal, Mike.
Ja.
Wie arbeitest du denn grundsätzlich mit Metall? Klar, du fertigst diese Konstruktion, da wird ja, ich bin einmal durch den Stahlbau mit der Drohne geflogen, was immer geil aussieht, wenn die Funken fliegen.
Halt durch die ganze Werkstatt durch?
Ja.
Echt jetzt? Okay.
Muss man auf YouTube schauen.
Nicht schlecht.
Und war natürlich geil, wenn dann entsprechend die Funken fliegen, ob das dann rote Funken sind oder blaue.
Mhm.
Das müsste das Schweißen dann sein.
Ja.
Welche Maschinen setzen du ein im Metallbau
dann? Also viel eigentlich die Schweißgeräte, was wir halt haben. Ansonsten, wenn wir das Rohmaterial bekommen, also Flachstelle oder Rohre oder irgendwas, da brauchst du die Bandsäge halt relativ viel, dass du die auf Länge dann zusägst, weil meistens kriegst du die in 6 bis wie viel Meter und wenn du mal 4 brauchst, dann musst du halt was abschneiden, weil also Säge brauchen wir ziemlich viel. Dann haben wir 2 Standbohrmaschinen, muss ich immer Löcher bohren oder irgendwas. Oder wenn wir halt zum Beispiel die Träger machen jetzt, die ewig lang, da haben wir Magnetbohrmaschinen dafür, die tust du quasi draufkleben, sag ich mal. Also die sind dann fest drauf und dann kannst du die mobil durch die Gegend tragen. Also sind schon ein bisschen schwerer, aber und so kannst du dann halt auch die Löcher bohren. Und ansonsten, was ich noch sagen würde, was ein bisschen besonderer oder ein bisschen nicht so häufig da ist, wir haben eine Plasma-Brennschneideanlage. Und da schneidest du quasi oder kannst du aus so großen, sag ich mal, Blechtafeln Sachen rausbrennen. Ich weiß nicht, ob das für Autobahnen sind. Auf jeden Fall sind es so ewig große Metalltafeln, sag ich mal. Und da werden halt Dinge, LW-Logos reingebrannt oder rausgebrannt. Ah. Sowas machen wir. Also quasi ich selber habe da noch nicht wirklich was dran gemacht, aber ich sehe es halt immer beim Vorbeilaufen. Eine Tafelblechschere haben wir auch, also die kann, glaube ich, bis 4 Meter, also 4 Meter Bleche oder 2 bis 4, ich weiß nicht genau, schiebst halt da Metall rein und dann tut der Ding ist halt so eine große Schere drin oder so ein großes, so eine große Schneide, sage ich mal, und die tut halt das Metall quasi abscheren, mehr oder weniger. Eine Kantbank haben wir noch zum Bleche kanten, also zum Biegen halt.
Das war doch jetzt schon einiges. Ja, und du hast gesagt, du liebst ja den Baustoff Metall, weil er unglaublich flexibel und gleichzeitig sehr stabil ist. Und du hast gerade trotzdem Respekt vom Zimmerer bekommen, der eher beim lebendigen Baustoff ist, weil du hast richtig geguckt, was hast du gesagt, als du den Plasma-Brennschneider... Boah, hab ich nicht gehört. Das ist ja was, was da... Kannst du beim Holz nicht einsetzen?
Nee, sonst fucken die ganze Bude ab.
Okay, was ist beim Zimmerer? So maschinenmäßig, wenn du die Schalung machst?
Also die größten Maschinen sind irgendwelche CNC-Fräsen. Da gibt es, ich muss kurz zählen, 3 Stück, das man praktisch auf dem Computer ein Programm hat. Und da steht dann drin, oder ist dann halt so eine Zeichnung, wo dann klar ist, okay, hier und da muss ein Loch gebohrt werden, die Platte sieht so und so aus. Und dann nimmt sich halt die Maschine die Platte, tut die praktisch auf ihren Bearbeitungstisch, tut den dann unten mit Vakuum festsaugen. Und dann tut die das halt sägen, bohren, alles Mögliche.
Um es in die Form zu bringen, die du quasi in der Software vorher festgelegt hast. Ist es dann der Standard oder machst du auch Sachen von Hand? Oder fast ausschließlich mit der Maschine?
Jetzt, die knacken jetzt bei Brückenpfeilern die Rundungen und so. Da wird viel von so CNC-Fräsen gemacht. Zusammenbauen und so, das muss noch alles händisch gemacht werden. Das ist jetzt nicht so wie in der Autofabrik, wo dann das Glas und so per Roboter eingesetzt wird.
Also das Montieren macht ihr von Hand.
Montage. Per Hand gemacht. Manchmal ist es so, dass dann die Maschine entweder, ja okay, die ist meistens immer richtig programmiert, aber dadurch, dass das Holz halt teilweise unterschiedlich feucht ist, normal sollte es immer jetzt KVH, Konstruktionsvollholz, sollte normal immer 16% Feuchtigkeit praktisch aufweisen.
Okay.
Aber je nachdem, wo man das lagert, trocknet es halt entweder schneller oder langsamer. Und dadurch wird es halt dann minimal größer oder kleiner durch das Trocknen, weil das Holz arbeitet, das ist ja lebendig und nicht so wie beim Metall, was einfach mehr oder weniger so bleibt. Das
Metall ist an der Stelle wahrscheinlich berechenbarer.
Ja, aber ja, könnte ich schon so sagen. Aber zum Beispiel jetzt beim Schweißen, da hast du halt Verzug drin, weil du den Wärme reinbringst. Und je nachdem, auf das hat mir, glaube ich, mal in der Schule, das hat unser Lehrer mal erzählt, der hat früher in einer Firma gearbeitet, da haben die Fensterrahmen gemacht, meine ich, oder irgendwie sowas, und da waren die irgendwo, wo es relativ kalt war. Und da hast du auf eine Länge von, ich weiß nicht, 30, 40 Metern, da hast du mal quasi, dass das Metall sich ausdehnt und wieder zusammenschrumpft wegen der Kälte. Okay, teilweise auf so eine Länge 10 bis 15 Zentimeter oder so, also das ist jetzt nur so grob gesagt, aber durch Wärme und Kälte kann sich das schon arg...
Okay, dann sind doch auch schon ordentlich Spiel dabei.
Genau, ja.
Durch Temperaturen. Gut. Guck, ja. Holz und Metall doch vielleicht ein bisschen mehr gemeinsam, als wir vorhin gedacht haben.
Ja, also, okay, ja.
Ja.
Ja, und dadurch muss man dann teilweise die von den Maschinen gefertigten Holzstücke nochmal minimal nachsägen und das wird dann mit Hand praktisch gemacht. Weil so kleine Holzstücke kann erstens die Maschine nicht festhalten und das wäre unnötig. Genau. Dann gibt es noch auch eine Bandsäge, aber die wird fast nicht mehr genutzt. Dann irgendwelche Kapp- und Gehrungssägen.
Wird deshalb nicht mehr genutzt, weil das quasi die CNC-Maschine jetzt auch...
Ja, auch die CNC-Maschine kann fast alles so.
Ja, ist eigentlich ein Allrounder, die CNC-Maschine, oder?
Ja, ja, die...
Also eigentlich der 3D-Drucker für den Zimmerer.
Ja, ja, nur die kann halt kein Holz herstellen, sondern nur wegnehmen.
Ja, genau, das klar. Halt also es wird kein Holz synthetisieren. Dann wären wir auch nicht mehr beim lebendigen Baustoff. Wobei, wenn das irgendwann mal geht, dann wäre das nochmal ein ganz anderer Job. Weil dann wärst du schon Biochemiker. Gleichzeitig noch. beim Steinmetz, also wahrscheinlich das krasse Gegenteil im Vergleich zum Metall und zum Metallbauer und zum Zimmerer. Gibt es irgendeine Maschine, die ihr benutzt, weil ihr sehr viel Handarbeit habt, was die Sanierung angeht?
Ja, wie gesagt, also Flex halt viel, gerade auf, wenn wir irgendwas schleifen müssen oder irgendwas irgendwie kaputte Steine ausbauen. Sonst halt Stemmhammer oder Abbruchhammer. Ja, sonst eine große Säge und auch Fräsmaschine. Aber sonst...
Also hauptsächlich zum Zuschneiden eher.
Ja.
Aber in der Detailarbeit überhaupt nicht. Da ist dann tatsächlich im Grunde genommen...
Kann man auch fräsen dann mit einer CNC. Also man kann schon auch mit der CNC fräsen.
Aber ist dein Standardausrüstung schon, ist das dann Hammer und Meißel?
Ja.
Ja.
Also halt verschiedene, dann welche zum... Um die Grobarbeiten zu machen, dann feine. Da gibt es ja auch verschiedene Formen und Funktionen alles von den Eisen. Ja, und sonst halt gibt es noch zwei unterschiedliche Schlagwerkzeuge, nenne ich es mal. Einmal ein Knüpfel und halt ein Fäustel, also quasi. Ja, Knüpfel ist meistens so ein aus Holz oder aus Gummi. Quasi oben so ein bisschen mehr so rund quasi. Und ein Fäustel ist fürs Grobe, so weil der halt.
Ein Gummi.
Ja, genau. Sieht so ein, wie heißt das nochmal?
Knüpfel.
Knüpfel nicht ein bisschen aus wie so eine Flasche, die man falsch rumhält.
Ja.
So ganz bisschen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Okay.
Ja, und mit dem Fäustel ist halt dann so für die Grobarbeiten, weil es halt aus Metall vorne hat, also quasi wie ein klassischer Hammer. Ja, der ist natürlich schwerer und alles hat mehr Kraft, mehr Wucht. Und das ist aber so die Standardausrüstung.
Ja, was im besten Fall ja an dem Fall auch an den Gürtel passt.
Ja,
aber cool. Ja, ich meine, jetzt ist ja der Kontrast, also gerade einfach das Gewerk, sag ich mal, wenn du so willst, Steinmetz, eines der ältesten, die es auf dem Planeten gibt, diese Architektur so in Stand zu halten, kannst du halt nicht mit modernen Maschinen in der Art und Weise, weil jedes Gewerk, weil das ja auch alles mega individuell ist und die Beschaffenheit ja am Ende genauso aussehen soll wie noch nebendran.
Ja. Also was ich mal gehört habe, hier bei LW vor allem, klar, wir entwickeln uns auch weiter, ich habe mal gehört, ich habe es aber weder gesehen noch ausprobiert oder sonst irgendwas, aber dass jetzt Leute auch mit einem Exoskelett teilweise arbeiten.
Okay.
Ich weiß noch nicht, ob das bei uns, bei der SCC jetzt auch schon so der Fall war. Aber damit könnte man dann quasi, wenn man generell, so, wenn du den ganzen Tag irgendwie am Stemmen bist, mit dem Abbruchhammer, dass das quasi erleichtert oder du an schwierige Positionen besser hinkommst. Ich habe es noch nicht gesehen, aber es würde mich interessieren.
Moment, also da habe ich das richtige Bild im Kopf. Hat Exoskelett, also wirklich, dass quasi deine eigene Wirbelsäule unterstützt wird, oder worum geht's? Ja, oder?
Genau.
Ja.
Quasi wie so zwei Gurte, die befestigt werden an deinen Schultern, um die 50% deiner Last zu
senken. Die Vorstufe vom Ironman-Anzug.
Das gefühlt so. Schon, ja.
Beim Exoskelett, das tut doch auch komplett Beine, Arme, alles unterstützen, oder?
Ja, ich glaube. Also ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede, aber...
Ein Trend, der vielleicht dann in naher Zukunft kommen kann. Aber klar, die Technik Exoskelett, so die Richtung, da gibt es auf jeden Fall was. Die Frage ist, wo man das einsetzen kann und wo es dann Mehrwert wirklich bringt.
Ja.
Aber wenn das es erleichtert, ja, stimmt, könnte man die Handarbeit quasi... Bist zwar halb Cyborg, aber du hast es ja hinten quasi dann eigentlich so dran.
Ja, aber VR-Brillen habt ihr noch nicht, oder?
Nein.
Oder diese VR-Brillen?
Nee.
Weil bei uns wurde gesagt, in Biberach wurde so ein Video gezeigt, dass teilweise jetzt beim Häuserbauen und so, dann man praktisch einmal mit der Brille den Bauplan scannt oder da so ein QR-Code, dann ist der ganze Bauplan praktisch in dieser Brille drin und dann schaut man praktisch jetzt an die Wand und dann sieht man, wo welcher Balken hin muss, wo welcher Winkel hin muss, wo welche Schraube.
Okay, krass. Heißt,
man muss nichts mehr messen und auch keinen Bauplan lesen, sich was merken. Sondern man läuft rum und das Ganze wird praktisch in die echte Welt projiziert, wo was hin muss.
Und du siehst quasi, was zu tun ist.
Genau.
Über die Brille. Das ist aber auch krass.
Setzt mir zum Teil auch bei Lena Weiß schon ein. Ihr habt das in München einmal gesehen beim Schlüsselfertigbau, als wir gefilmt haben. Dass du tatsächlich dann durch dieses Teil des Rohbaus, du gehst entsprechend durch und siehst dann, wie es fertig aussieht. Also wirklich mit dem iPad und hast dann entsprechend das Modell, also am Ende ist es ja auch BIM und digitale Modelle, 3D-Modelle, die du da auch hast, und tatsächlich so zu sehen, hey, wo kommt eigentlich was hin? Ich glaube, wenn du die Technik weiterentwickelst, kannst du auch in der Planungsphase mega viele Sachen mitmachen und später auch im Betreiben. Also im besten Fall musst du das Gebäude später gar nicht mehr fertig bauen, du machst einfach nur den Rohbau, dann reicht auch Stahlbeton aus. Der Rest wird hier eingeblendet. Aber dann bräuchtest du noch irgendwas, was dich wahrscheinlich warm hält, weil sonst merkst du es ja. Und irgendwelche Möbel oder so, damit es aufgeht. Aber dann bist du schon sehr in Virtual oder Augmented Reality unterwegs. Genau. Wie ist es bei der, beim Stahlbetonbauer, bei der BIC, was jetzt Maschinen angeht bei euch?
Also bei uns wird es so gut wie alles benutzt. Also angefangen beim Radlader, ja, wo wir dann die ganzen Werkzeuge, den Schutt und alles transportieren. Bis hin dann zu auch, wie der Kollege auch, zur Fräsmaschine dann. Mhm. Da wird dann halt auch quasi der überstehende Beton, der runtergeschliffen werden muss, nochmal schön gefräst. Mhm. Das kann man auch alternativ mit dem HDW machen, was wir gerade schon hatten. Also mit dem Hochdruckwasser.
Sonst, ach, HDW, Hochdruckwasser.
Ja. Genau, das ist dann die Abkürzung, ja. Hochdruckwasser.
Ja.
Genau, und ansonsten werden halt auch Flex-Stemmhammer auch, das ist mein zweiter Begleiter geworden jetzt,
ja,
die T70. Und ansonsten halt für die Schalungen, das Holz wird gebraucht als Material, viel Mörtel, viel Beton für die Betonagen der Kappen.
Mhm.
Außerdem auch die Schweißbahn, die haben wir auch gelegt gehabt. Das heißt, da wurde auch die Schweißmaschine gebraucht. Und ja. Und,
ja. Das hat alles auf den Punkt gebracht. Also du hast Vorprodukte vom Linus als Zimmerer, was die Schalung angeht. Ich glaube, Steinmetz ist eher, du hast glaube keine Schnittstellen mit den dreien hier. Dafür ist, ich meine, die SDC ist ja auch eine eigene Tochter von Leonard Weiß.
Ja, doch, halt Flex, Abbruchhammer und so. Es gab auch zum Mörtel anrühren und alles. Also da,
okay, da gibt es auch eine Überschneidung zwischen BIC, ja, und SDC, wenn man so will. Also zwischen dem Stahlbetonbauer und dem Steinmetz. Hashtag, also echt Unerwartetes.
Also bei mir auf jeden Fall, was unerwartet, sehr, sehr unerwartet war, die Montage. Quasi, dass man schon einige Zeit auf der Aufwärtstätigkeit ist. Das heißt, darauf sollte man sich schon gefasst machen. Mhm. Ist jetzt nicht immer der Fall, aber schon zu 80%, sage ich mal. Das war so unerwartet für mich.
Ja.
Allerdings, was dann auch unerwartet war, zugleich dann die Bezahlung. Quasi LW ist dann wirklich, was das angeht, Königsklasse.
Okay, muss also wenn du auf Montage bist quasi.
Genau, Montage, auch die Ausbildungsvergütung und alles drumherum. Also das ist dann sozusagen so ein kleiner Motivator, wo man sagt, ja komm, die Montage nehme ich dann mit sozusagen. Dass man diese Überraschung...
Zauber. Also du sprichst in dem Fall jetzt echt von der Auswärtstätigkeit, wenn du halt dann auch außerhalb von deinem Wohnort unterwegs bist.
Genau, genau. Ich war jetzt in der Ausbildung, glaube ich, noch gar nicht auf Montage. Also nur auf Montage bis jetzt.
Okay, du warst immer auf Montage.
Genau, sozusagen.
Heißt, du bist nur in irgendwelchen Städten unterwegs?
Genau, jetzt zur Zeit in Ludwigshafen da, an der Weißen Hochstraße, die Brücke.
Krass.
Ja, aber das ist auch je nachdem.
Und dann schläfst du mal in irgendwelchen Hotels oder wie?
Genau, wir haben da meistens Hotels.
Ja.
Und ansonsten haben wir auch jetzt gerade eine Wohnung da, wo wir dann auch quasi kochen können. Eine Toilette haben wir zur Verfügung und an sich alles wird zur Verfügung gestellt, aber du bist halt nicht zu Hause.
Ja.
Du bist halt weg von zu Hause.
Das ist halt der Haken und dann.
Genau.
Und das wird dann aber halt entsprechend bezahlt.
Entsprechend bezahlt, ja.
Und wenn man Kollegen hat, mit denen es Spaß macht, dann ist ja auch geil. Also ich hatte es ja auch, wo ich in Stuttgart, wo ich noch woanders gewohnt habe,
mhm,
und dann in Stuttgart quasi immer beim Bonanzbau gearbeitet habe, war ich ja auch eine Zeit lang dann auf Montage immer. Dort halt, wenn du Kollegen hast, mit denen es Spaß macht und mit denen ihr abends auch dann nach der Arbeit mal weggehen könnt, dann ist es eigentlich so, wie wenn du mit Freunden irgendwie rausgehst. So.
Mhm.
Also so hatte ich das Gefühl.
Ja, so ein bisschen das Teamgefüge.
Ja.
Macht schon extrem viel aus.
Auf jeden Fall.
Aber am Wochenende bist du zu Hause?
Am Wochenende bin ich dann zu Hause, ja.
Bei euch ist aber alles vor Ort Arbeit oder seid ihr auch auf Montage?
Also bei uns ist es so, wir haben jetzt, glaube ich, 4-5 Mann für den Außendienst, die hauptsächlich auf Baustelle sind, für Montage und so.
Mhm.
Aber dann ist halt immer so das Ding, wenn noch jemand gebraucht wird oder so, dann kommt halt jemand mit von uns. Also wir sind eigentlich hauptsächlich in der Werkstatt. Aber wie gesagt, die für den Außendienst zuständig sind, die gehen auch ab und zu mal mit jemandem von uns mit. Also dass jemand von uns mit rausgeht auf Baustelle. Ich selber war noch nie auf einer Baustelle. Mein Meister hat im letzten mir gesagt, es kommt erst so mit dem dritten Lehrjahr dann irgendwann. Aber wenn es halt mal so weit ist, dass ich gefragt werde, jo, hast du Lust oder wie schaut's aus? Ich schaue es mir mal gern an, wie es ist. Aber Ding, wo ich dann sagen muss, bei Höhe und bei engen Sachen, da muss ich mich erst langsam rantasten. Also ja, aber sonst wäre ich gern dabei.
Ja, aber in dem Fall kann man sagen, bei dir Metallbauer für Konstruktionstechnik, deine Wirkungsstätte ist im Grunde die Werkstatt.
Ist im Grunde die Werkstatt, genau, ja.
Der Metallbau, was wiederum dann für die Baustellen die entsprechenden Konstruktionen bereitstellt. Ja. Bei dir als Zimmerer ist deine Wirkungsstätte, nennt sich das drüben bei uns Zimmerei?
Das ist da hinten die Schalungsbauhalle. Und da tun wir halt vor allem die Schalung zusammenstellen.
Ja.
Und ja, dann eigentlich auch noch draußen auf dem Schallplatz halt an den Ort bringen, wo es hin soll.
Mhm. Das machst auch du noch? Oder gibst du die Schalung am Schallplatz dann oder der Schalhalle, wenn sie fertig ist?
Ich mache das gerade noch nicht, weil ich noch keinen Gabelstaplerführerschein habe.
Okay.
Aber die anderen fahren das dann draußen praktisch hin. Und dann gibt es aber draußen dann nochmal andere, die tun das dann praktisch auf die LKWs verladen und so.
Ja, also Rangiertechnik mit Gabelstapler. Ja. Aber gehört in dem Fall auch zur Ausbildung von Zimmerer dazu. Jetzt habe ich gerade erst überlegt, wie sind wir generell auf das Thema gekommen, aber es ging ums Thema Wirkungsstätte. Also Metallbauer, Werkstatt auf jeden Fall. Bei dir hauptsächlich Schalungshalle als Zimmerer. Beim Steinmetz?
Jetzt in der Ausbildung am Anfang auch Werkstatt eigentlich nur.
Mhm.
Und dann irgendwann je nachdem halt, das wird dann halt mit dem Chef verhandelt, wird dann gesagt, okay, gehst du auf, bist du nur oder überwiegend auf Baustellen unterwegs oder wir haben auch einen Kollegen, die sind meistens in der Werkstatt und gehen ab und zu mal auf die Baustelle. Es gibt aber auch Kollegen, die sind nur auf der Baustelle.
Es gibt welche, die mehr in der Werkstatt arbeiten, manche, die mehr draußen sind und dann die Kombination da davon.
Ja.
Ja.
Wie gesagt, und in der Ausbildung halt eigentlich größtenteils nur Werkstatt.
Okay.
Genau.
Und beim Stahlbetonbauer?
Beim Stahlbetonbauer, wie man sich denken kann, auf der Baustelle. Da gibt es keine Werkstatt, wo man da etwas basteln kann. Da muss schon die Brücke saniert werden.
Eure Werkstatt ist das Baufeld.
Genau, richtig.
Ist das ja auch, sag ich mal, der Beton wird ja vor Ort auch gegossen. Du kannst ja eigentlich nur Sachen auch in der Werkstatt machen, die du in der Lage bist vorzufertigen und dann dorthin bringen kannst. Beim Beton wird es schwierig.
Genau, ja. Das muss dann alles vor Ort gemacht werden, wie du schon gesagt hast.
Mhm.
Und deshalb ist dann quasi ein Arbeiten im Freien.
Ja, bei Wind und Wetter. Hast du nachgeschaut, was war das Metallteil?
Ja. Und zwar, das war glaube ich, da war ich noch im ersten Layer. Da haben die Elektroniker drüben was gebraucht für die Sprinter.
Mhm.
Und zwar, die haben so einen Messkoffer, so groß ungefähr, und da haben die ein Gestell gebraucht für das Auto, dass man das halt irgendwie festmachen kann, dass das Ding im Auto nicht die ganze Zeit hin und her rutscht oder wackelt. Und das durfte dann irgendwie ich machen, ich weiß nicht. Und wir haben dann quasi nur so Bilder bekommen, die hatten mal schon sowas gemacht gehabt im Norden irgendwo, aber die hatten das Ding an sich nicht dabei, dieses Gestell, sondern wir haben nur 20 Bilder bekommen und bitte hier macht man keine Zeichnungen, keine Maße, nix.
Mhm.
Und im ersten Lehrjahr, da waren wir eigentlich zu 90% nur in der Schule, also da haben wir nur gefeilt, gesägt und so, also
okay, ja,
hier also Stift, mach das mal so mäßig. Gut, mein Ausbilder hat mir geholfen, keine Frage, aber da musstest du halt selbst irgendwie dir ein bisschen was überlegen mit den paar Bildern, was du da hattest, so ein Gestell zu basteln und dass es dann noch irgendwie passt. Ich bin auch ständig zu den Elektrikern rübergelaufen und gefragt, wie und was, wo und wie, dass ich halt das so mache, wie die das möchten. Und schlussendlich hat es dann noch geklappt irgendwie, also ich habe es dann noch hinbekommen. Ja, das war schon cool, ja.
Weil was ich da jetzt cool dran fand, das bedeutet ja, ist auch ein Unterschied, ob du Pläne kriegst und es ist alles eigentlich schon fix, wie das sein muss und du setzt es in Anführungszeichen lediglich um. Ist ja nicht nur, aber du setzt es um. Aber in dem Fall heißt es ja, du hast es selber auch tatsächlich konstruiert und entwickelt und dann umgesetzt.
Ja, könnte man so sagen. Also jetzt nicht in so großen Verhältnissen, es war jetzt nichts Großartiges im
Endeffekt. Ja, es war ein ganz spezifischer Anwendungsfall, wo eine Lösung gebraucht wurde.
Das stimmt, ja.
Wie ist es beim Zimmerer? Die Schalung, werden die von anderen vorentworfen, die ihr quasi dann in die CNC-Maschine gebt, oder baut ihr die auch selber?
Bei den CNC-Maschinen ist es so, dass dann praktisch hier Daniel die programmiert. Heißt, eine Person ist praktisch oben im Büro die ganze Zeit.
Und das ist auch ein Zimmerer?
Nee.
Aber der übernimmt neben den konstruktiven Part, also du bekommst die Modelle von ihm.
Ja, beziehungsweise ich bin noch nicht in die CNC-Fräsen eingewiesen und Co.
Ja gut, du bist ja auch erst ein halbes Jahr da.
Ja, genau. Das stimmt auch, ja.
Ja.
Aber dann tut er praktisch das Ganze programmieren und dann die Leute unten bei den CNC-Fräsen, die dann da vorm Laptop stehen, oder nicht Laptop, aber Bildschirm.
Ja, und da gehörst auch du dazu? Später, wenn du in deiner Ausbildung weiter bist, genau.
Genau, checken dann halt nochmal alles doppelt, weil teilweise es sind die Platten, die Holzplatten dann so, die sind nicht so groß, aber so manchmal 2,5 auf 1,50 kostet dann eine Holzplatte schon so 100 Euro oder sowas. Oder
okay.
100 Euro. Und wenn dann die Maschine dann davon 3, 4 kaputt macht, so, weil irgendwas falsch eingestellt worden ist oder programmiert worden ist, dann ist halt gleich ordentlich Geld flöten und das ist halt nicht so nice. Deshalb checken die unten praktisch dann das Ganze nochmal ab und könnten, wenn was falsch sein sollte, es auch nochmal korrigieren.
Ja, da lebt ihr quasi lean im Alltag, weil in dem Fall würde ja bedeuten, dadurch, dass ihr das macht, diesen Check-up, weniger Verschwendung, genau. Materialersparnis, wenn man so will. Genau, beim Steinmetz ist es wahrscheinlich in dem Sinne kompakter, weil ihr müsst ja in dem Sinne jetzt nicht nichts Neues planen, sondern das muss so aussehen, wie es früher auch aussah.
Ja.
Und da entsprechend halt den richtigen Weg hinzufinden.
Ja, ja, also jetzt zum Beispiel in Stuttgart auf einer Baustelle hast du zum Beispiel die Hälfte von einem Stein ist kaputt.
Mhm.
Die wird dann getauscht und dann wird aufgemessen. Also quasi geht der Polier dann durch und misst und gibt es dann hier an den Kapo von der Werkstatt, nenne ich ihn mal.
Mhm.
Der guckt dann, okay, wir brauchen so und so viele Steine, gibt es dann halt durch. Und also es gibt so Arbeitskarten halt, wo Maße und Form und bla draufsteht.
Ist
halt
also
so,
ich glaube, am Ende muss es immer einen Planungspart geben. Ja. Die Frage ist nur, liegt der Planungspart bei euch in eurem Beruf direkt mit drin? Oder ist es bei euch so, hey, das ist eine extra Rolle, ein extra Beruf, der das davor macht?
Ich glaube, es wird davor gemacht, ja. Das Plane.
Müsste beim Beton- und Stahlbetonbauer ähnlich sein, oder?
Genau, es ist ähnlich. Allerdings haben wir manchmal Subunternehmer, wie zum Beispiel beim Eisen.
Mhm.
Da stellen wir halt den Plan her, für die Kappe zum Beispiel, die bewährt werden muss. Mhm. Und da kommt das Subunternehmen, guckt sich den Plan an, den wir gemacht haben. Und anhand des Planes wird dann halt gearbeitet vom Subunternehmer. Das machen da nicht wir, das ist auch bei der Bewährung meistens so. Wir kümmern uns meistens nur um die Schalung und um die Betonage. Mhm. Die Bewährung macht meistens der Subunternehmer.
Und jetzt, wenn du Bewährung erklären müsstest, wie würdest du Bewährung erklären, wenn man es nicht gehört hat?
Bewährung ist einfach das Eisen, was in das Beton reinkommt, um die Zugkräfte aufzunehmen. Das ist dann die Bewährung.
Das, was so skelettmäßig dann aussieht.
Genau, das ist dann das Skelett, genau, wie das Skelett von Menschen.
Also wenn es saniert wird, ist es das, was du wenn du den Wasserdruck nutzt, ist das, was am Ende noch übrig bleibt,
genau.
Ist die Bewährung. Genau. Top.
Ja, was ich noch sagen wollte mit dem Planen, also wir machen das nicht komplett selber alles mit dem Plan. Also wir kriegen schon Zeichnungen, zum Beispiel jetzt bei der Überdachung, wo wir gerade machen, da hast du halt keine Ahnung wie viele Zeichnungen und es ist halt jedes Mal, dass da 3, 4 Teile von der ganzen Überdachung dann drauf sind und da tut halt jeder Mitarbeiter dran oder nicht jeder, der wo halt dran mitarbeitet, der hat halt seinen Teil von den Zeichnungen und danach wird halt gearbeitet.
Kann ich schon den Landeanflug machen, was das finde ich vielleicht noch cool ist, so Richtung Perspektiven und auch Weiterentwicklung. Habt ihr Möglichkeiten, wo ihr euch hinentwickeln könnt, wo ihr sagst, hey, da gibt es so Optionen, also wenn ich meine Ausbildung fertig gemacht habe, klar, ich kann den Beruf ausüben, keine Frage, aber also mich hat es immer motiviert, wenn du weißt, okay, ich habe später auch 3 weitere Optionen, wenn ich das so als Basis habe, kann ich schauen, hey, will ich irgendwo noch weiter mich vertiefen, will ich auch vielleicht irgendwie eine andere Richtung abbiegen, ich weiß nicht, was es gibt. Kennt ihr für eure Berufe Perspektiven, Wege, die man danach gehen kann nach der Ausbildung? Vielleicht einmal reihum, Beton- und Stahlbetonbauer.
Also die Alternativen gibt es auf jeden Fall, vor allem bei LW. Und angefangen jetzt vom Azubi, da bin ich jetzt auch noch 4 Monate bis zu meiner Prüfung. Mhm. Hoffentlich bestehe ich dann auch. Und nach der Prüfung habe ich dann auch vorgehabt, erstmal meinen SIVV zu machen. Das ist dann quasi Stärken, Instandsetzen, Verdichten und das Letzte habe ich vergessen.
Okay, finden wir noch raus.
Das ist halt genau ein Schein auf jeden Fall,
wo
du dann halt die Schulung machen musst dafür.
Mhm.
Nach dem Schein, falls er bestanden ist, habe ich auch vorgehabt, meinen Vorarbeiter zu machen. Das ist dann halt quasi der Vorarbeiter ist vor dem Polier.
Mhm.
Das wäre dann vielleicht mein nächstes Ziel, je nachdem, wie es halt läuft, mit der Erfahrung und allem drumherum, da dann vielleicht den Polierschein zu machen und dann schauen wir mal weiter.
Cool, also kannst du wohl fachlich weiterentwickeln, das mit der Abkürzung, die du jetzt gemeint hast, wo du wirklich bestimmte Arbeitsmethoden dich nochmal weiterbildest und am Ende auch Vorarbeiter, Polier, die Richtung, die dann geht.
Genau, die Karrieremöglichkeiten sind hier wirklich für jeden offen.
Cool. Beim Steinmetz?
Ist auch so, also man fängt natürlich als Azubi an und dann kannst du auch dann wirst du halt erstmal Geselle, wenn du dann die Prüfung bestehst und einen Gesellenbrief hast. Dann kannst du Meister oder ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wie es heißt, aber es gibt auch was, das heißt Steinmetztechniker, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Das sind die Leute, die dann bei uns zum Beispiel an der G-Rex, an der Fräsmaschine stehen. Dafür musst du Steinmetztechniker sein, meine ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es so heißt. Und dann halt auch Vorarbeiter, Polier, kannst dann aber auch irgendwann Bauleiter werden. Oder halt, wenn du in einer kleineren Firma jetzt zum Beispiel bist, dann selbstständig irgendwie Chef, also einen eigenen Steinmetzbetrieb leiten, haben ja auch viele gemacht.
Ja, dann auch echt einige Wege. Also das Thema Polier oder die Richtung da weiterzugehen ist immer, und das Thema Meister. Ja. Ist ja meistens je nach Gewerk, heißt dann unterschiedlich, aber kann man in die Spezialisierung gehen. Beim Zimmerer, Linus?
Ja, da könnte man, ich sag jetzt mal, erstmal den offensichtlichsten Weg nehmen.
Ja.
Halt einen Meister machen, nachdem er Geselle ist und Co. Und man könnte noch Studiengänge praktisch machen, besuchen, die, wo Holz praktisch ein Teil davon ist. Leider weiß ich da gerade
nicht. Das Thema Holzwirtschaft.
Den Namen, ja.
Wir haben ja bei Leonard Weiß auch den Holzhybridbau. Neu so als Gewerk, wo du tatsächlich dann ganze Gebäude in so Holzhybridbauweisen mit einem anderen Baustoff im Verbund zusammenbaust.
So Holz und Beton kombiniert oder sowas?
Genau.
Ach so, so auch so Fertigbauten dann quasi.
Ja, also da wo du wirklich dann auch Holz viel mehr, sag ich mal, du merkst das natürlich jetzt, also beim Brückenbereich macht es keinen Sinn, aber sag mal bei Gebäude und Wohnbereich, Holz, merkst du ja auch hier, Regal, Holz macht ja in einem Raum was. Ja. Und da mittlerweile auch ein eigenes Gewerk, was intern Holzhybridbau betreibt, ja. Mein Karriereweg ist ja sowieso sowas, was, finde ich, im Jahr 2026 ist es viel mehr Wechsel und Möglichkeit da, als es vor ein paar Jahrzehnten der Fall war. Da sind die Wege irgendwie so schon fast festgestanzt gewesen. Mhm. Also nachdem du friss oder stirb. Mhm. Und heute kannst du Sachen machen und am Ende gehst du, vielleicht sagt ja irgendwann Linus, oh, ich gehe doch zum Stahl, und Mike sagt, oh, ich mach doch Zimmerer. Du kannst zwischen den Baustoffen, im Grunde, wenn du willst, hast du immer die Möglichkeit bei ALW auch ein anderes Gewerk reinzugehen, auch wenn es nicht der typische Weg wäre. Genau. Beim Metallbauer?
Man kann, also nach der Ausbildung, wenn du Geselle bist, kannst du auch einen Meister machen oder Techniker für Metalltechnik. Ansonsten noch einen Schweißerfachmann oder Schweißfachingenieur. Also beim Schweißen gibt es so quasi Stufen von, wie gut kann ich schweißen, also A-Schweißer, B-Schweißer, C-Schweißer. Und je höher du quasi im Alphabet bist, desto...
Ach so, Ranking.
Genau, das du hörst dann auch die Bezahlung. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ding bei Leonhard Weiß damit aussieht, aber so ist, sage ich mal, die Schweißrichtung, wo man dann gehen kann beim Schweißen.
Ja, der Schweißgrad eigentlich so im Grunde um so ein bisschen. Fällt euch noch was ein, weil ihr sagt, das muss eigentlich mit rein. So irgendwas, wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt so, hey, er hat doch keine Ahnung, wo er hin will, und sagen würde, hey, das ist so eine Information, die kann helfen, was euren Beruf angeht. Ihr habt schon einiges gesagt, im Grunde war viel drin. Wer jetzt, wenn dann mal sagt, so, hey, gibt noch so eine Sache, die ihr mitgeben wollen würdet, was euren Berufsstand vielleicht angeht, wo ihr sagt, so, hey, werdet Stahlbetonbauer, weil, werdet Zimmerer, weil.
Ich glaube, da. Also, sowas hätten wir alle im Kopf wahrscheinlich. Wenn man irgendwas Handwerkliches generell, was ja offensichtlich ist, wenn du irgendwas Handwerkliches machen willst und nicht irgendwie im Büro sitzen willst, dann. Kann man gern ausprobieren oder sich auch mal irgendwie was Neues trauen, weil bei mir war es jetzt auch so. Ich bin in einer Wohnung in einer Großstadt aufgewachsen, wo ich handwerklich nicht viel zu tun hatte. Dann bin ich halt umgezogen, hatte Haus und Garten und alles, wo man dann, also quasi Neubau, wo Garten auch roh war und alles. Und das hat man dann nach und nach und hat dann immer mehr Erfahrungen gesammelt. Und dann, so, obwohl man nichts mit Handwerk zu tun hat, kann man trotzdem ausprobieren und vielleicht ist ja was für einen, das wollte ich jetzt damit quasi.
Dein Appell ist, heißt einfach ausprobieren.
Ja. Offen sein so fürs Handwerk.
Probieren geht vor Studieren, jawohl.
Ja, der Wert der Ausbildung am Ende auch. Danke, dass ihr heute da wart, alle vier, als Warum-Erzähler Einblickgeber bei Gelbtöne. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wann auch immer das mit euch sein wird. Ciao.
Dankeschön.
Ciao, Kakao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Das waren unsere heutigen Gelbtöne und damit bist du
als Hörer nun auch Teil dieser Leonard-Weiß-Plattform. Ich freue mich über Response und eine Rückmeldung von dir, wie du die Episode fandest. Als Bewertung auf einer der Podcast-Plattformen oder direkt auf unserer Podcast-Website. Auf unsere nächsten Warum-Erzähler und Einblickgeber. Bis zum nächsten Ton. Ciao.